NDR Info. Themen des Tages.
In Deutschland werden jedes Jahr Vermögenswerte zwischen 300 und 400 Milliarden Euro vererbt oder verschenkt. Aber beim Staat kommt davon nur ein Bruchteil an als Steuer. Was auch an diversen Vergünstigungen liegt. Wer zum Beispiel ein Unternehmen erbt, der zahlt oft keine oder nur so geringe Steuer, während private Erben von Geld oder Wohnung deutlich stärker belastet werden können. Das sei ungerecht, findet die SPD und plant eine Reform der Erbschaftssteuer. Wir schauen heute Abend auf das Pro und Contra zu diesen Steuerplänen, den Veränderungs- und Reformplänen der Sozialdemokraten. Außerdem in den Themen des Tages: Im Iran werden die Proteste gegen das Regime teils offenbar noch brutaler niedergeschlagen als bisher bekannt. Man muss von tausenden Toten ausgehen. Und wenn wir privat einen Kredit aufnehmen, nennen wir das dann auch ehrlicherweise Schulden. Der Staat nennt das Sondervermögen. Eine der elegantesten Wortschöpfungen der letzten Jahre und offiziell auch das Unwort des Jahres. Damit willkommen zu unseren Themen des Tages. Heute ist Dienstag, der 13. Januar. Ich bin Nina Zimmermann. Guten Abend. Ja, die SPD will also die Erbschaftssteuer grundlegend umbauen und mit dem bisherigen System brechen. Heute wurden in Berlin offiziell die Pläne vorgestellt. Mit dabei Nicole Markwald.
Die SPD will die Erbschaftssteuer verändern. Schließlich sei es ungerecht, Menschen mit kleineren Erbschaften wie bislang stärker zu belasten als Erben von Milliardenvermögen, so SPD-Fraktionsvize Wiebke Ester. Zum Beispiel können sogenannte Verschonungsregelungen dazu führen, dass Milliardenbeträge unversteuert vererbt werden können. Ester erklärt:
Die wollen wir auch zur Verantwortung ziehen, weil es eine Frage der Gerechtigkeit ist, dass hohe Einkommen auch in dieser Situation, in der wir uns in Deutschland befinden, ihren Beitrag dazu leisten, dass beispielsweise mehr Geld in Bildung investiert werden kann.
Denn das hat die SPD mit den Mehreinnahmen vor. Weiterhin sehen die Pläne vor, dass private Erbschaften bis zu 1 Million Euro steuerfrei sind. Für Betriebsvermögen soll ein Freibetrag von 5 Millionen Euro gelten. Bis zu dieser Höhe würden Unternehmen keine Erbschaftssteuer zahlen. Für alles darüber hinaus schlägt die SPD lange Stundungszeiträume vor. Heidi Reicheneck von den Linken nennt den Vorstoß im Hinblick auf das anstehende Superwahljahr ein durchschaubares Manöver. Aber ja, das Thema Erbschaftssteuer ist eine der zentralen Gerechtigkeitsfragen in Deutschland, sagt Reicheneck.
Es geht also nicht darum, hart arbeitenden Menschen die Früchte ihrer Arbeit nicht zu gönnen. Es geht darum, eine massive Schieflage und eine massive Ungerechtigkeit zu vermindern.
Ähnlich klingt Britta Hasselmann von den Grünen. Natürlich sei es wichtig, für mehr Gerechtigkeit im Steuersystem zu sorgen. Aber was ist die Botschaft dieses SPD-Vorstoßes? Hasselmann befindet:
Ein neuer Streit über die Frage der Steuergesetzgebung, anstatt konkret zu liefern beim Thema Wirtschaft.
Wie zum Beispiel mit Strompreissenkungen für alle, dem lange versprochenen Brückenstrompreis für die Industrie oder einem Hochlauf beim Ausbau erneuerbarer Energien, führt die Grünen-Politikerin aus. Die AfD-Fraktion sprach noch im Herbst davon, die Erbschafts- und Schenkungssteuer abschaffen zu wollen. Zu den Ideen der SPD äußert sie sich an diesem Tag nicht. Durchsetzen könnte die SPD ihre Pläne mit dem Koalitionspartner der Union. Doch die lassen die Sozialdemokraten eiskalt abblitzen. Falsche Debatte zum falschen Zeitpunkt, sagt Alexander Hoffmann von der CSU.
Eine solche Zielsetzung, die Erhöhung der Erbschaftssteuer, die eigentlich doch nur die Idee hat, große Vermögen zu zerschlagen, toxisch, weil leistungsfeindlich, das falsche Signal in diesen Zeiten. Wir brauchen leistungsfreundliche Anreize.
CSU-Chef Markus Söder warnt vor der Abwanderung von Unternehmen aus Deutschland. Er nennt die geplanten Änderungen beim Betriebsvermögen:
Das ist eine Einladung zur Auswanderung.
CDU-Fraktionschef Jens Spahn äußert Unverständnis für den Zeitpunkt des Vorstoßes, nach 3 Jahren Rezession und Stagnation. Zudem wird in diesem Jahr ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Thema Erbschaftssteuer erwartet. Die bisherige vermögensschonende Regelung wird voraussichtlich verworfen. Spahn sagt dazu:
Insofern hätte man die Vorschläge ja auch bis zu diesem Zeitpunkt vielleicht miteinander, aber sicherlich nicht öffentlich besprechen können sollen.
Die SPD bleibt trotz allem optimistisch. Fraktionschef Mir spricht davon, guten Mutes zu sein. Nach den Aussagen des heutigen Tages schwingt eine gute Portion Zweckoptimismus mit.
Aber noch ist alles im Fluss und mal schauen, wie diese Vorschläge die Koalition in den kommenden Wochen und Monaten vielleicht atmosphärisch doch erneut belasten. Das dürfen wir gespannt abwarten, wie man sich da inhaltlich auch über den Sommer nähert. Wir schauen jetzt mal auf die Zahlen, also was eine Reform bringen könnte und wo sie auch schaden kann. Darüber habe ich mit Stefan Bach gesprochen. Stefan Bach ist Volkswirt und Steuerexperte beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, also das größte Wirtschaftsforschungsinstitut hier im Land. Die Kritik an den SPD-Reformplänen, wir haben gerade auch schon davon gehört, kommt ja auch vom Koalitionspartner der Union. Die sagen, die Ideen seien leistungsfeindlich und würden vor allem den familiengeführten Mittelstand zusätzlich massiv belasten. Die SPD sagt, mit einem Freibetrag in der Höhe von 5 Millionen Euro wäre damit sichergestellt, dass die meisten Familienbetriebe steuerfrei in die nächste Generation weitergegeben werden können. Frage an Stefan Bach, wer liegt jetzt richtig?
Da gilt natürlich sowohl als auch. Ne? Klar, die meisten Unternehmen sind damit außen vor, aber natürlich vom Volumen her und von den Arbeitsplätzen her gibt es natürlich schon auch durchaus viele Unternehmen, so der gehobene Mittelstand, ne, wo es dann eher so um 5 bis 100 Millionen Euro Unternehmenswert geht, und die würden natürlich dann schon in der Erbschaftssteuer drin sein, und da muss man natürlich dann auch so ein bisschen auf die Tarife gucken, dass man da jetzt keine zu hohen Steuersätze erhebt. Das geht ja gegenwärtig bis 30% oder sogar bis 50% in dieser Steuerklasse für die weiter entfernten Verwandten. Was auf jeden Fall vernünftig ist, und das wird ja hier auch schon vorgeschlagen bei der SPD, dass man das natürlich nicht auf einen Plotz zahlen kann. Das geht natürlich dann schon tendenziell an die Substanz der Unternehmen. Da muss man es dann zumindest stunden und verrenten über 15, 20 Jahre, dann können es die Leute aus ihren Erträgen abbezahlen. Aber ansonsten gilt natürlich auch wiederum, und deswegen ist dieser Lobbyismus immer ein bisschen überzogen, wenn es da jetzt um Unternehmen oder Unternehmensanteile von 50 Millionen und mehr, oder es geht ja bis in den dreistelligen Millionenbereich, oder teilweise auch Milliardenvermögen werden da komplett steuerfrei übertragen. Das ist natürlich völlig überzogen. Und da sind auch keine Arbeitsplätze gefährdet, weil das sind ja Großunternehmen, und die haben entweder Finanzierungsmöglichkeiten, die erben, dass sie da Kredite drauf aufnehmen können, oder die können dann eben schlicht auch ihre Anteile verkaufen. Das geht eben nur nicht bei den kleinen und mittleren Familienunternehmen. Und da muss man in der Tat was machen.
Was würden Sie denn sagen mit dem Blick auf das, was die SPD an Eckpunkten vorgestellt hat, wer davon profitieren würde?
Naja, also profitieren würden eben die armen Reichen. Das sind dann Leute mit einem Vermögen von 1 Million und mehr. Aber in einer guten Lage in Hamburg zum Beispiel erreichen sie das ja schon mit einem abgewirtschafteten Reihenhaus. Und diese Leute, die würde man entlasten. So gesehen ist dieser Lebensfreibetrag eigentlich ein vernünftiges Konzept, weil grob geschätzt würde dann tatsächlich die Hälfte der Steuerpflichtigen würden dann wegfallen. Die würden außen vor bleiben. Das entlastet ja auch die Bürokratie, weil das ja kompliziert ist, da die Vermögen zu bewerten. Und ziemlich streitanfällig. Aber das ist schon mal ein vernünftiger Vorschlag. Und auch das lebenslang zu stellen, ist auch ein interessanter Vorschlag, weil das bedeutet dann ja, dass man zwar 1 Million steuerfrei kriegen kann, aber dann über das ganze Leben hinweg und von allen Leuten. Jetzt ist es ja immer ein bilateralen Verhältnis. Beide Elternteile können jeweils 400.000 Euro steuerfrei vererben. Das sind ja schon 800.000 Euro. Und das erneuert sich dann alle 10 Jahre neu. Man muss ja auch berücksichtigen, die Hälfte der Bevölkerung erbt gar nichts und mehr als 100.000 erben wirklich nur 20% der Bevölkerung. Das heißt, diese riesige Vermögensungleichheit, die setzt sich da in der Generationenfolge fort. Und da ist es schon sinnvoll, dass man eben, wie gesagt, die armen Reichen, die dann auch teilweise unwillkürlich und ungeplant in die Erbschaftssteuer reinlaufen und dann völlig konsterniert sind und gar nicht damit umgehen können, wenn sie dann Post vom Finanzamt kriegen und eine Erbschaftssteuererklärung abgeben sollen. Ne? Die Leute würde man entlastet, und die Superreichen würde man belasten. Das ist auch vernünftig. Und man muss eben dann den German Mittelstand, ne, so den gehobenen Mittelstand, die Unternehmen, da muss man eben gucken, dass man da keine zu großen zusätzlichen Belastungen reinbringt, weil da haben wir natürlich momentan Probleme in Deutschland mit dem Wirtschaftsstandort.
Und es klingt ja auch durch, wie komplex, wie kompliziert unser Steuersystem, unser Erbschaftssteuersystem ist. Man kann es ja auch radikaler angehen. Auch in der Union gibt es Überlegungen, die man in diesem Sommer zu einem Konzept packen wird. Jens Spahn zum Beispiel hat ein Modell vorgelegt, alle Ausnahmen streichen, stattdessen einen einheitlichen Steuersatz von zum Beispiel 10% einführen. Das nennt man Flat Tax. Klingt auch erstmal einfach. Was würde das denn für den Staat bedeuten?
Ja, das ist eine interessante Option, weil man da ja genau dieses Problem auch mit in den Griff bekommt, dass man dann zu hohe Belastungen bei den guten Reichen, sage ich jetzt mal, bei den Unternehmen und so, die das Geld ja investieren, und das vermeidet man dann. Dann verliert man natürlich Steueraufkommen. Na, da hat der Staat auch wieder kein Geld, um die Leute zu entlasten. Die SPD will ja sogar Mehreinnahmen damit erzielen, dass man da für die Bildung oder für die Infrastruktur was damit macht. Und natürlich unschön ist auch, wenn Sie da so einen ganz einheitlichen Steuersatz für alle haben, dann heißt das natürlich, dass die Riesenerbschaften, die werden dann eben nicht so hoch belastet, aber eben belastet auch die armen Reichen und die Leute, die da im Eingangsbereich des Erbschaftssteuertarifs sich bewegen und da reinrutschen, die werden dann tendenziell mehr belastet als heute.
Soweit der Volkswirt Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Wer weniger als 1 Million Euro in seinem Leben erbt, soll keine Erbschaftssteuer mehr zahlen. Wer viel mehr erbt oder mehr, soll mehr als bisher davon abgeben. So kann man den SPD-Vorschlag ja nochmal ganz knapp zusammenfassen. Ist das eine nötige Reform oder eine Belastung des Mittelstandes? Über die Folgen gibt es jetzt 2 Meinungen.
NDR Info. Pro und Contra.
Und da starten wir mit Ann-Kathrin Mellmann aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Sie begrüßt die Reform.
Pro. Viele Deutsche empfinden ihr Land als ungerecht. Die finanzielle Ungleichheit nimmt nachweislich zu. Umso dringlicher, dass die Politik handelt, so wie es die SPD mit ihrem Reformvorschlag zur Erbschaftssteuer tut. Das Bundesverfassungsgericht befasst sich bereits mit den bestehenden Regeln. Im Kern geht es darum, dass kleine private Erbschaften vergleichsweise hoch besteuert werden, während große Unternehmens- und Betriebsvermögen oft kaum oder gar nicht belastet sind. Genau hier setzt die SPD an. Ziel ist mehr Gerechtigkeit. Kleine und mittlere Erbschaften und kleine Betriebsvermögen sollen steuerfrei bleiben. Das klingt nicht nur vernünftig, das ist es auch. Neben mehr Gerechtigkeit entstünde mehr Spielraum für den Staat. Die Bundesländer könnten das Geld in Bildung stecken, so die Idee der SPD. Die ablehnende Reaktion von CDU und CSU, die vor einer angeblich schlechten Signalwirkung für die Wirtschaft warnen, wirkt reflexhaft und ideenlos. Ein Blick ins Konzept zeigt, erst Betriebsvermögen von mehr als 5 Millionen Euro sollen überhaupt besteuert werden. Zudem mit großzügigen Stundungsregelungen von bis zu 20 Jahren oder der Möglichkeit einer Kreditfinanzierung. Die Behauptung, Unternehmen müssten deshalb schließen oder Arbeitsplätze abbauen, ist eine Mehr. Gesunde Betriebe werden weiterhin Gewinne erwirtschaften. Nur ein kleiner Teil davon fließt in die Erbschaftssteuer. Erben profitieren dennoch erheblich. Bleibt die Frage, wo ist der Alternativvorschlag der Union für ein Land, das immer ungleicher wird?
Ann-Kathrin Mellmann aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Sie begrüßt die Reform der Erbschaftssteuer. Und ihr Kollege Hans-Joachim Viehweger, der blickt skeptisch auf den SPD-Vorschlag und hat da ein paar Fragen.
Contra. Was hat sich die SPD nur dabei gedacht? Ausgerechnet jetzt mit einem Konzept zur Reform der Erbschaftssteuer rauszugehen. Ein Konzept, bei dem auch noch ein zentraler Bestandteil ausgeklammert wird, nämlich der Steuersatz. 10%, 20% oder vielleicht 50%, da wüsste man schon gerne mehr. Ein Konzept, das aber ziemlich sicher für viele Erben mit höheren Steuern verbunden sein wird. Vor allem wird es familiengeführte Unternehmen treffen, die ein wichtiger Pfeiler der deutschen Wirtschaft sind. Unternehmen, die für Stabilität sorgen, häufig geführt von Menschen, die sich ihrer Heimat verbunden fühlen, die weniger darauf schauen, was sie aus den Unternehmen herausholen können, als wie sie den Betrieb und die Beschäftigung langfristig sichern können. Ist es wirklich hilfreich, gerade diese Unternehmen im Hochsteuerland Deutschland noch stärker zu belasten? Und das in einer Zeit, in der der Fokus der Politik doch eher darauf gerichtet sein sollte, wie wir endlich aus der Krise herauskommen. Eine Zeit, in der die Politik der Wirtschaft eigentlich Signale für mehr Investitionen vermitteln müsste, zum Beispiel durch niedrigere Kosten. Stattdessen wird die Wirtschaft mit neuen Steuerdiskussionen verunsichert. Nochmal, was hat sich die SPD dabei nur gedacht?
Fragt sich Hans-Joachim Viehweger. Die Meinung pro und contra zu den SPD-Vorschlägen, noch in diesem Jahr die Erbschaftssteuer zu reformieren, aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Hier in unseren Themen des Tages. Das letzte Mal war sie noch als Estlands Regierungschefin vor knapp 2 Jahren zu Besuch in Berlin. Heute hat Kaja Kallas zum ersten Mal die Hauptstadt als EU-Außenbeauftragte besucht. Themen gibt es gerade viele für die EU-Chefdiplomatin. Soll es neue Sanktionen geben, gegen das iranische Regime zum Beispiel, oder wie weiter im Grönlandstreit? Zwischen militärischen Ehren und Gesprächen konnte Kallas heute unter anderem auch mit Verteidigungsminister Boris Pistorius sprechen, der sie mittags empfangen hatte. Christina Nagel hat den Besuch begleitet.
Man werde nicht öffentlich diskutieren, was man im Fall einer Annexion tun werde, stellt die EU-Außenbeauftragte Kallas klar. Das Mindeste, was man sagen könne, ergänzt Verteidigungsminister Pistorius, sei, dass es eine wirklich beispiellose Situation in der Geschichte der NATO wäre. Etwas Unvorstellbares also, das trotzdem für möglich gehalten wird. Klar sei, dass mehr für den Schutz des arktischen Raumes getan werden müsse, erklärt Pistorius, und zwar gemeinsam mit den Vereinigten Staaten. Es gehe um Überwachung, um Patrouillen, um zu sehen, was passiere, unter Wasser, über Wasser und in der Luft. Auch über mehr Manöver werde diskutiert, und zwar im NATO-Rahmen von einem kleinen Kreis. Dass Deutschland bei all dem eine Rolle spielen wird, steht für Pistorius außer Frage. Das gilt auch mit Blick auf die Ukraine. Auch wenn kein Waffenstillstand in Sicht ist, Kallas und Pistorius sind sich einig, dass sich Europa jetzt auf den Tag X vorbereiten muss. Es brauche Sicherheitsgarantien, die dann auch in der Praxis funktionieren.
Soweit aus Berlin der Bericht von Christina Nagel, die den Antrittsbesuch der EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas begleitet hat. Ja, die USA erheben ja seit Wochen Anspruch auf Grönland. Donald Trump hatte mehrfach erklärt, die USA würden Grönland notfalls auch gegen den Willen Dänemarks übernehmen, aus Gründen der nationalen Sicherheit. Und darüber wird jetzt auch auf höchster Ebene gesprochen. Im Weißen Haus treffen nämlich morgen die Außenminister von Dänemark und Grönlands Vertreter auf US-Vizepräsidenten J.D. Vance und Außenminister Marco Rubio. In Brüssel hat sich NATO-Generalsekretär Rutte heute auch zur aktuellen Sicherheitslage geäußert. Aber das drängende Thema, dieser Elefant im Raum Grönland, den hat er ausgeklammert. Sabrina Fritz.
NATO-Chef Mark Rutte verlor nicht ein kritisches Wort über die US-Regierung in der Grönland-Frage. Er werde niemals in der Öffentlichkeit über einen Konflikt zwischen zwei NATO-Mitgliedern sprechen, so Rutte in Brüssel. Seine Aufgabe sei es, diesen zu lösen. Rutte erinnerte daran, dass US-Präsident Trump der Erste gewesen sei, der darauf gedrängt habe, die Arktis besser zu schützen. Es gehe nicht nur um Grönland, sondern um die Sicherheit des gesamten Gebietes. Das betreffe alle 7 Anrainerstaaten, darunter Kanada, Island und Finnland. Er sei für die Sicherheit des gesamten NATO-Gebiets zuständig. Rutte erinnerte daran, dass Russland die größte Bedrohung für das Bündnis sei und selbst wenn jetzt noch keine russischen oder chinesischen Schiffe in der Region zu sehen seien, man dürfe nicht naiv sein. Russland sei bis Ende des Jahrzehnts bereit, NATO-Gebiet anzugreifen. Als es um den US-Präsidenten ging, wurde der NATO-Chef emotional. Ohne Donald Trump hätten viele Länder nie ihre Verteidigungsausgaben erhöht. Sie werden mich dafür hassen, aber das ist, was ich glaube und ich werde es immer wieder sagen, so Rutte wörtlich.
Eindrücke von Sabrina Fritz aus dem ARD-Studio Brüssel. Heute hat sich dort Mark Rutte, der NATO-Generalsekretär, zur Sicherheitslage geäußert. Und damit schauen wir natürlich auch heute Abend in den Themen des Tages auf den Iran. Durch die Internetsperre ist es unverändert schwierig, an gesicherte Informationen zu kommen für unsere Korrespondenten. Aber offenbar werden die jüngsten Proteste gegen das Regime noch brutaler niedergeschlagen als bisher bekannt. Denn unter anderem das Nachrichtenportal Iran International berichtet von rund 12.000 Toten. Vielleicht eine hohe Zahl, zu hoch, aber auch ein Vertreter des Mullah-Regimes hat sich heute zu Opfern geäußert. Benjamin Weber.
Das genaue Ausmaß der Proteste und der Zahl der Toten im Iran ist nach wie vor nicht absehbar. Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert einen iranischen Offiziellen, der ebenfalls von 2000 Toten spricht. Augenzeugenberichten zufolge könnte die tatsächliche Zahl um ein Vielfaches höher liegen. Das Land ist seit Donnerstag vom Internet abgeschnitten und damit so lange wie noch nie. Mittlerweile können die Menschen teilweise aber ins Ausland telefonieren. So berichten Augenzeugen der ARD vom brutalen Vorgehen der Sicherheitsbehörden. Diese hätten Protestierenden aus nächster Nähe ins Gesicht geschossen. Krankenhäuser seien überfüllt. Die Situation sei schlimmer, als man es sich außerhalb des Landes vorstellen könne. Unterdessen hat die Staatsanwaltschaft Teheran gegen mehrere festgenommene Personen Anklage erhoben, berichtet die halbstaatliche Nachrichtenagentur Tasnim. Besonders schwere Fälle von Randalierern würden demnach gesondert behandelt. Dazu zähle auch der Vorwurf Kriegsführung gegen Gott. Auf diesen Tatbestand steht die Todesstrafe. Irans Justizchef hatte bereits am Montag Vergeltung für getötete Sicherheitskräfte gefordert. Aus dem iranischen Regime heraus waren die Protestierenden als Randalierer und Terroristen bezeichnet worden.
Aus dem ARD-Studio Istanbul, das über Iran berichtet, Benjamin Weber mit der aktuellen Lage. 2024 war es das Wort Biodeutsch. Ein Jahr davor Remigration. Und davor gab es Begriffe wie Klimaterroristen oder auch Corona-Diktatur. Alle Wörter, die schon mal das wenig schmeichelhafte Etikett Unwort des Jahres bekommen haben. Das Unwort gibt es bereits seit einigen Jahren, seit 1991. Damals zum Beispiel hatte man sich für ausländerfrei entschieden. Und das Unwort jetzt, 2025, wurde heute verkündet. Es lautet Sondervermögen. Jan-Christoph Scholz.
Die einen sagen das, die anderen verstehen was anderes. Das Unwort des Jahres ist genau oft das. Es verzerrt, beschönigt oder diskriminiert mit einem Wort. Das Unwort 2025, Sondervermögen, suggeriert laut der Jury, dass Vermögen vorhanden ist, obwohl es in der öffentlichen Diskussion eigentlich darum geht, mehr Schulden aufzunehmen. Das Wort täusche also, sagt Jury-Sprecherin Constanze Spieß.
Die Jury kritisiert jetzt den Gebrauch, weil er Tatsachen verschleiert und natürlich auch manipulative Wirkungen entfaltet. Und dadurch werden natürlich demokratische Debatten unterminiert, weil hinsichtlich der aufgenommenen Schulden, darüber wird nicht gesprochen, sondern das wird verdeckt und vermieden.
Im letzten Jahr ist der Begriff Sondervermögen vielfach genutzt worden. So gab es ein 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr und ein sogenanntes Sondervermögen für die Infrastruktur.
Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten.
Deshalb wollen wir ein kreditfinanziertes Sofortprogramm, ein Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro für die nächsten 10 Jahre errichten.
Auch das Wort Stadtbild war mehrfach unter den Vorschlägen. Bundeskanzler Friedrich Merz hat es im Oktober letzten Jahres bei einer Pressekonferenz im Zusammenhang mit der aktuellen Migrationspolitik geäußert. Der Aufschrei danach war groß. Als Unwort ist es laut Constanze Spieß aber nicht geeignet.
Stadtbild an sich ist kein Unwort. Das war in dem speziellen Kontext natürlich sehr problematisch, ja, aber an sich ist das kein Unwort.
Auf den zweiten Platz für das Unwort des Jahres hat die Jury hingegen das Wort Zustrombegrenzungsgesetz gewählt. Ein erstmal sperriger Begriff, der aber eine klare Botschaft hat, erklärt Constanze Spieß.
Das ist ein Ausdruck, der Zuwanderung mit der Wassermetapher bezeichnet, also als das Herbeiströmen einer großen Menge. Und Zuwanderung wird dadurch negativ dargestellt.
Das Unwort des Jahres wurde dieses Jahr schon zum 35. Mal verkündet.
Wir sehen ja, dass wir mit der Wahl unserer Wörter sehr viel anrichten können. Wir können damit Positives erreichen, wir können damit aber auch ganze Diskurse steuern oder auch Personengruppen ausschließen aus Diskursen. Und deswegen ist für uns ein sensibler Sprachgebrauch, bei dem mitgedacht wird, wichtig. Und das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern.
Mit dem Unwort des Jahres wird darauf aufmerksam gemacht, auf seine Sprache zu achten, gerade wenn man politische Verantwortung trägt.
Und damit enden unsere Themen des Tages, heute am diesen 13. Januar. Sie können diese kompakte halbe Stunde immer live hören, kurz nach 5 oder dann auch danach online als Podcast, zum Beispiel als NDR-Info-Podcast in der ARD-Audiothek. Einen schönen guten Abend wünschen wir Ihnen.